Herrschaften, die Big Show 642, die erste im neuen Jahr, und ich freue mich, dass wir gleich eröffnen können mit One of Our Favorites, mit Sven Heist für die Süddeutsche Zeitung, unter anderem unterwegs in England. Grüß dich, lieber Sven.
Happy New Year, Jens. Hallo, guten Tag.
Happy New Year, Sven. Was soll ich dir sagen? Gerade denke ich mir, naja, eigentlich so viel Fußball habe ich nicht geschaut in den letzten Tagen. Gehe dann so ein bisschen die Ergebnisse durch in der English Premier League und sehe, denke mir, okay, ich habe eigentlich schon recht viel Fußball geschaut. Und lass uns bitte, wenn es dir recht ist, ein paar Spiele auch durchgehen, die ich dann doch recht intensiv verfolgt habe. Ich möchte beginnen mit dem 4:2 von Liverpool gegen Newcastle, ein Spiel, in dem Liverpool drückend überlegen war und trotzdem eigentlich ja lange Zeit zittern musste um den Sieg. Liverpool führt die Tabelle an. Ist Liverpool auch tatsächlich aus deiner Sicht Stand jetzt, es sind ja keine großen Unterschiede, aber ist Liverpool Stand jetzt aus deiner Sicht auch die beste Mannschaft in der Premier League? Wenn ja, warum? Wenn nein, wo hast du Zweifel?
Ich habe das Gefühl, Jens, dass sie die konstanteste Mannschaft der Liga sind. Warum? Weil sie nur einmal verloren haben bislang. Also das sind kontinuierlich solide Ergebnisse. Sicherlich ist vielleicht das eine oder andere Unentschieden zu viel dabei gewesen, gerade auch wenn wir an das Spiel gegen Manchester United vor Weihnachten denken. Aber ich habe eigentlich wenige Partien gesehen, wo Liverpool deutlich unter dem eigenen Niveau gespielt hat. Und die einzige Niederlage, da wirst du dich sicherlich erinnern, war das sehr kuriose Spiel damals auswärts bei Tottenham. Insofern, was das anbelangt, glaube ich, haben sie sich auch selbst überrascht, weil ich schon den Eindruck hatte, dass sie glauben, dass sie eine längere Zeit benötigen würden, bis die neuen Spieler sich in Liverpool einfinden. Dass die so eine enorme Qualität haben, macht sie natürlich jetzt zu einem Mitanwärter auf den Titel. Vor allem, weil sie auch an gewissen Punkten in der Mannschaft wirklich gut besetzt sind. Sie haben den Mittelstürmer, der regelmäßig trifft, mit Mohamed Salah zum Beispiel. Sie haben allerdings aber auch die Alternativen vorne im Angriff. Und vor allem haben sie etliche Optionen im Mittelfeld. Und gerade wenn die Saison am Ende hinten raus anstrengend wird, glaube ich, ist das ein wesentlicher Baustein. Die Frage, die sich für mich noch stellt, ob Liverpool tatsächlich diese Position verteidigen kann, ist, wie gut ist die defensive Absicherung? Ich habe hin und wieder den Eindruck, dass sie vielleicht doch noch diesen defensiven Mittelfeldabräumer benötigen, der jetzt Wataru Endo und auch Alexis McAllister nicht wirklich im Buche sind. Die können es beide spielen, aber wenn es dann mal am Ende wirklich an die entscheidenden Partien rangeht, habe ich meine Zweifel, ob sie dort nicht wieder so einen Spielertyp wie Fabinho benötigen. Wenn sie den auftreiben können im Januar im Transferfenster und vielleicht auch der Außenverteidiger Andrew Robertson links hinten wieder zurückkommt, dann glaube ich, werden sie bis ganz Ende vorne mitmischen.
Jetzt sprichst du Mo Salah an, der gegen Newcastle einen Elfer vergeben hat, einen Elfer dann am Ende auch verwertet hat und aber auch eine wirklich zuckerfeine Vorlage gegeben hat. Zum 3:2 war das dann, glaube ich. Allerdings, Mo Salah wird Liverpool, also Liverpool ist nicht die einzige Mannschaft, die Spieler abgeben wird an afrikanische Nationalmannschaften, weil er der Africa Cup of Nations gleich ansteht. Ist Salah aus deiner Sicht in den Top 3 der am meisten vermissten Spieler, die dann fehlen werden? Oder kann Liverpool, weil du die Alternativen ja ansprichst, das eigentlich sehr, sehr gut kompensieren mittlerweile?
Reden wir nicht lange drum rum, Jens. Das ist der beste Spieler.
Okay.
Das ist der beste in der Premier League in dieser Runde und auch in den vergangenen Jahren, was die Konstanz anbelangt. Also die Tore, die er erzielt und vor allem auch die Vorlagen, die er mittlerweile liefert, die sind auf einem Niveau, wie sie nicht zu ersetzen sind für kein Team der Welt. Liverpool hat den einzigen Vorteil, dass es in den nächsten Wochen nur zwei Spiele in der Liga gibt. Das eine ist auswärts in Bournemouth und das andere ist ein Heimspiel gegen Chelsea. Entscheidend wird dann schon sein, ob Salah wieder zurück ist am 4. Februar, wenn Liverpool zum FC Arsenal in der Premier League reist. Insofern glaube ich, ist der Zeitpunkt kein schlechter für Liverpool. Nichtsdestotrotz wird er fehlen, jetzt allein schon im Pokal gegen Arsenal am Wochenende und dann auch in den beiden League Cup Halbfinals gegen Fulham. Aber die Auswirkungen auf die Meisterschaft halten sich noch in Grenzen, solange Salah gesund vom Afrika Cup zurückkommt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Aber dass ein solcher Spieler nicht mit dem Team ist, das lässt sich auf keine Art kompensieren in Liverpool. Dafür ist er viel zu entscheidend. Und wie entscheidend er ist, das haben wir beim 4:2 gegen Newcastle gesehen. Und das war eine Gala-Vorstellung zum Abschluss.
Gehen wir ein Häusel weiter und auch ein Spiel, das ich jetzt, glaube ich, tatsächlich 90 Minuten plus Nachspielzeit mir angeschaut habe, war Aston Villa gegen Burnley. Und da habe ich mir dann gedacht, Ich habe diesen Tweet von Gary Lineker im Hinterkopf gehabt, wo der gesagt hat, naja, wenn er Aston Villa zuschaut, da bekommt er so quasi Leicester-Vibes. Früher mal mit Claudio Ranieri, als sie tatsächlich die Premier League gewonnen haben. Jetzt ist es natürlich noch nicht so weit. Möglicherweise ist die Konkurrenz auch zu stark mit Manchester City. Zu denen kommen wir jetzt dann gleich. Aber gerade dieses 3-2 gegen Burnley, das natürlich glücklich war, durch diesen späten Elfmeter, das aber auf der anderen Seite auch absolut verdient war, im Grunde genommen, dass sie es gewonnen haben, weil sie auch eine Unzahl an Chancen vergeben haben. Ist Aston Villa, sind die ausgekundschaftet? Ich glaube, wir beide haben beim letzten Mal eh über Unai Emery gesprochen, der halt, Aston Villa gewinnt die Spiele, die sie gewinnen müssen, aber wenn sie dann 2-0 bei Manchester United führen, dass sie das noch verlieren, das war ein Nackenschlag und deshalb für mich umso wichtiger, dass sie dann gegen Burnley gewonnen haben. Wie stark ist Aston Villa wirklich dieser Tage?
Alle Analogien, Jens, erinnern mich an Leicester City. Und diese Parallelen, die sind so offensichtlich, dass man dem eigentlich gar nicht ausweichen kann. Und dass es eigentlich schicksalhaft so sein müsste, dass sie am Ende diese Premier League-Runde gewinnen. Das fängt schon an der Örtlichkeit an. So, Leicester in den East Midlands, Aston Villa in den West Midlands, nur 50 Kilometer auseinander. Dann ein Trainer damals, Claudio Ranieri, du erinnerst dich, der hat lange darauf gewartet, bis er ein bisschen die Wertschätzung bekommen hat, die er eigentlich verdient hat. Bei Unai Emery ist es nahezu dasselbe. Dann waren das damals Spieler, die lauter Außenseiter waren im Team, die bei vielen anderen Clubs überhaupt nicht Fuß fassen konnten. Jetzt guckst du dir den Kader von Aston Villa an und dann siehst du mehrere Spieler, die bei Topclubs waren, aber dort überhaupt nicht eingesetzt worden sind. Und jetzt blühen sie auf einmal bei Aston Villa auf. Und dann kommen noch weitere Faktoren hinzu. Und zwar, sie hatten jetzt mehrmals die Gelegenheit, Tabellenführer zu werden. Und sie haben es jeweils nicht geschafft. Mhm. Und genau so war das damals auch bei Leicester. Die waren ganz lange im Windschatten der anderen Mannschaften, bis sie dann irgendwann mal im Frühjahr auf und davon gezogen sind. Warum hat Leicester das damals geschafft? Weil diese Premier League damals nicht diese Spitzenmannschaft hatte in der Saison, mit der sie sich hätten messen müssen. Das war relativ ausgeglichen. Viele Vereine waren im Umbruch. Und jetzt schaust du gerade mal auf die Spitzenteams und dann hast du den Verdacht, dass es momentan ähnlich ist wie damals. Manchester City ist nicht 10 Punkte enteilt. Auch Liverpool nicht. Auch Arsenal nicht. Die nehmen sich alle gegenseitig die Punkte weg. Insofern, du kommst nicht drum herum, sie mitzunennen, wenn es um die Meisterschaft geht. Und eigentlich sagst du, nee, das kann ja nicht sein. Das muss doch Arsenal, Manchester City oder Liverpool werden. Aber vielleicht ist es genau das, was sie am Ende zum Meister macht. Ich würde es dieser Mannschaft, diesem Trainer und diesen Spielern unheimlich gönnen. Und das wäre für den englischen Fußball als solches natürlich eine großartige Geschichte.
Aston Villa, ja, das waren Zeiten damals, als sie den... Sie haben doch mal den Pokal der Landesmeister gewonnen, bevor es Champions League hieß. Und es waren, glaube ich, ganz, ganz viele 1-0-Siege auf dem Weg dorthin. Das wär eine wunderbare Geschichte. Wir wissen natürlich alle, dass Gary Lineker mit der City of Leicester ganz besonders eng verbunden ist, persönlich auch noch. Wäre eine schöne Geschichte. So, jetzt hast du aber Manchester City auch angesprochen. Mein Eindruck ja, wenn man den Wind, ein bisschen die Nase in den Wind hält, dann denkt man sich ja, die sind in Abstiegsgefahr. So schlecht werden sie rezensiert in letzter Zeit. Aber eigentlich haben sie ein Spiel weniger als Liverpool. Sollten sie dieses Spiel gewinnen, dann haben sie 2 Punkte weniger als Liverpool. Sie machen das Ganze ohne Kevin De Bruyne. Wirst du mir sicherlich gleich erzählen können, wie es um die Rückkehr von Kevin De Bruyne bestellt ist. Sie machen es ohne Erling Haaland, allerdings mit einem Julian Alvarez, der vielleicht wirklich eine veritable Alternative ist. Muss man sich als Nicht-Sympathisant von Manchester City, und ich bin da sehr, sehr neutral, aber müssen sie sich nicht andere Teams ein kleines bisschen Sorgen drüber machen, dass sie diese Schwächeperiode, die möglicherweise jetzt schon vorbei ist, von Manchester City nicht besser ausgenutzt haben?
Definitiv, und das ein Club zu nennen, und zwar Arsenal, Jens. Liverpool, glaube ich, hatte nicht im Kopf vor der Saison Manchester City anzugreifen. Da ging es eher darum, zu versuchen, den Abstand zu verringern. Aber Arsenal hat so viel Geld investiert, dass eigentlich die Meisterschaft nicht Pflicht ist, aber zumindest bis zum Schluss darum gespielt werden muss. Und dass sie trotz dieser Schwächeperiode von Manchester City jetzt sogar hinter dem Meister liegen, das ist der Grund, warum die Laune momentan in London nicht allzu gut ist. Mhm. Jetzt haben sie sich 2 Niederlagen in Folge geleistet, darunter das Heimspiel gegen West Ham und jetzt auch noch auswärts in Fulham. So, ich glaube, dass allerdings Arsenal momentan gerade erfährt, dass es nicht so einfach ist, den Erfolg aus der Vorsaison zu bestätigen. Da haben sie extreme Erwartungen geweckt, dann zusätzlich noch mit den Verpflichtungen. Und dem musst du erstmal standhalten. Und vor allem gibt es einen Spielertypus, den diese Mannschaft nicht hat. Und das ist der treffsichere Mittelstürmer. Und ich glaube, um so eine Liga wie die Premier League zu gewinnen, kommst du nicht drum rum, diesen Angreifer zu haben. Liverpool hat ihn mit Mo Salah, Aston Villa hat ihn mit Ollie Watkins, Manchester City hat ihn vielleicht sogar in doppelter Ausprägung mit Haaland und Alvarez. Tottenham hat es indirekt mit Son. Und wo ist dieser Spieler, der bei Arsenal regelmäßig trifft? Ich habe ihn bislang nicht entdecken können. Und wenn sie den nicht finden, dann glaube ich, wird es auch schwer werden, in diesem Jahr die Meisterschaft zu gewinnen.
Kai Havertz ist es also nicht, möchtest du mir damit sagen?
Ich glaube, er war es noch nicht. Und ich denke, man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man das so sagt. Und er selber würde sich, glaube ich, auch nicht als der Spieler bezeichnen, der konstant jedes Jahr 25 bis 30 Tore in der Premier League spielt. Vielleicht hat Arsenal gehofft, dass sie diese Treffer auf verschiedene Schultern verlagern können und sich vielleicht von vielen Spielern ein paar Tore mehr erhofft. Das kann durchaus sein. Und da ist dann auch Kai Havertz zu erwähnen, der durchaus auch das ein oder andere Tor hätte mehr erzielen können, gemessen an seinen Chancen. So, aber die Hoffnung, dass Gabriel Jesus, das ist ja so dieser einzige Mittelstürmer, der einem wirklich einfällt bei Arsenal, den sie damals von Manchester City geholt hat, sie zur Meisterschaft schießt, das scheint momentan nicht einzutreffen. Vielleicht kommt es noch, weil er auch immer wieder verletzt war, was ihn sicherlich einiges gekostet hat. Aber so dieser Fixpunkt vorne, der diese sehr guten Mittelfeldspieler und Flügelspieler dann am Ende zu diesen Torerfolgen führt, den haben sie nicht. Und ich bin gespannt, ob sie den finden, jetzt vielleicht auch noch auf dem Transfermarkt im Januar.
So, lass noch ein Wort mich fragen zu Raheem Sterling, bevor wir ganz kurz noch zu Manchester United kommen. Wie muss man Raheem Sterling aus deinem, du beobachtest ihn schon seit Jahren und ich denke mir, er ist so unfassbar schnell, er hat so eine wunderbare Technik und er trifft immer die falsche Entscheidung. Jedes Mal, egal wie die Spielsituation ist, jedes Mal die falsche Entscheidung. Wie muss man so einem Spieler begegnen? Mit viel Liebe, ich weiß schon. Wir wollen mehr lieben im Jahr 2024. Aber wenn ich, egal für welchen Verein er spielt oder auch ob er für die Three Lions spielt, es ist für mich mit einer der frustrierendsten Spieler überhaupt im Fußball, weil ich mir denke, da müsste mehr drin sein.
Weißt du, es gibt Spieler, die wechseln den Verein und ihnen gelingt dabei ein Glücksgriff. Und wenn es in diese Richtung geht, dann gibt es aber auch Spieler, die wechseln und deren Wünsche sich dann nicht in Erfüllung gehen. Ich glaube, genau das ist Raheem Sterling passiert, als er sich dem FC Chelsea angeschlossen hat. Zu der Zeit, als Sterling dahingegangen ist, war meines Wissens Thomas Tuchel Trainer. Und da waren die höchsten Ambitionen im Club vorhanden, nämlich die Meisterschaft zu gewinnen, die Champions League. Und ich glaube, dass das durchaus zu Sterling gepasst hätte. Und das ist das, was er eigentlich im Kopf hatte. Dass Thomas Tuchel dann kurz darauf nicht mehr da war und dass die ganze Mannschaft inklusive den ganzen Verein umgekrempelt worden sind und er jetzt eigentlich so ein bisschen der Leader einer total jungen Mannschaft ist, das hätte er sich, glaube ich, nicht in seinen kühnsten Träumen erhofft. Und ich glaube, dass er von dieser Entwicklung innerhalb des Vereins der Leidtragende ist. Und dann kommt es natürlich dazu, dass von ihm jetzt erwartet wird, dass er dort wundert, Dinge bewirkt und die kann er natürlich in der Form gar nicht. Und ich glaube, dass er momentan natürlich um seinen Platz in der Nationalmannschaft fürchtet. Die Ausbeute finde ich von ihm jetzt gar nicht mal so schlecht. Das waren in der Premier League 5 Tore und 5 Vorlagen. Also so viele hat Chelsea nicht geschossen, als dass man das nicht irgendwie als beachtlich ansehen kann. Nur er befindet sich in der Konkurrenz mit Jack Grealish, mit Phil Foden, mit Bukayo Saka, mit Marcus Rashford. Die alle kämpfen um den Platz im Sommer bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Momentan habe ich den Eindruck, dass er dort hinten dran ist und ich wüsste jetzt nicht, wie er an seinen Konkurrenten vorbeiziehen sollte. Denn die Situation bei Chelsea mit 28 Punkten nach 20 Partien ist sehr undankbar. Und ich glaube nicht, dass sie sich von diesem Mittelfeldplatz noch sehr weit nach oben bewegen können.
Außer Christopher Nkunku, dessen Kopfballtor ich gesehen habe, sorgt plötzlich für den ganz großen Umschwung. So, und dann noch ein Wort zu Manchester United. Auch das Spiel habe ich gesehen bei Nottingham Forest, dass sie mit 1-2 verloren haben. Ganz, ganz spannend auch wieder. Okay, ich weiß auch, die haben ganz extrem viele Verletzte. Erik ten Hag weist ja auch darauf hin, dass er, glaube ich, in dieser Spielzeit noch kein einziges Mal mit zweimal hintereinander mit der gleichen Elf antreten konnte. Jetzt ist Jim Ratcliffe als neuer Investor dazugekommen. Wird das in deiner geschätzten Meinung nach vielmehr, Wird das etwas verändern bei Manchester United? Wird da mehr Ruhe reinkommen oder wird da mehr Drive reinkommen? Was wird dieser Eigentümerwechsel, diese Eigentümererweiterung bei Manchester United bewirken?
Es muss sich was verändern, Jens. Also wenn es gleich bleibt, dann sind die Aussichten nicht rosig für Manchester United. Alle Hoffnungen liegen auf Jim Ratcliffe und vor allem seiner Ineos-Sporttruppe, die er da ja im Hintergrund noch mitbringt. Die werden sich jetzt dieses Management vornehmen. Den Vorteil, den sie haben, ist, dass es sehr viel mieser, als es momentan zugeht, in Manchester nicht geht. Andersherum kannst du natürlich, wenn du da neu reinkommst und vielleicht auch nicht die Detailkenntnisse hast, auch viele Fehler machen, wenn du zu schnell zu viel möchtest. Ich hoffe, dass für diesen Verein, dass Ineos dort so ein bisschen die Übersicht und die Erfahrung hat, die richtigen Leute zu holen, um dann vielleicht den Kader auf Sicht anders zu strukturieren. Sie werden jetzt sofort relativ zügig Entscheidungen treffen müssen. Die erste und die wichtigste ist, machen Sie mit Erik ten Hag weiter und B, wie stellen Sie diese Mannschaft neu auf? Dass es dringend fundierte Leute im Management benötigt, das steht komplett außer Frage. Nur, wie gehst du heran und an welchen Positionen veränderst du dich? Wie fällt also die Analyse von Ineos in diesem Fall aus? Und das, glaube ich, werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Ich glaube nicht, dass sie einen Schnellschuss machen würden. Dafür ist das jetzt zu riskant, aber sie müssen handeln. Denn wenn sie nicht handeln, dann laufen sie große Gefahr, dass sie nächstes Jahr nicht in der Champions League vertreten sind. Der Rückstand ist ja jetzt schon bei 9 Punkten. Und das holst du nicht so einfach auf die vorderen Mannschaften. Gerade auch, weil diese Mannschaft nicht den Eindruck momentan erweckt, als dass sie mal in Serie Spiele hintereinander gewinnen können. Meine Mutmaßung ist auch so ein bisschen, dass in den vergangenen Wochen zu viel passiert ist zwischen Ten Hag und der Mannschaft, als dass das auf Sicht funktionieren kann. Da lasse ich mich gern eines Besseren belehren, aber so wie er dort mit den Spielern hin und her gesprungen ist, nimm einfach nur Maguire, im Sommer war er zum Verkauf, genauso wie Scott McTominay. Jetzt sind sie wieder absolute Stammspieler in der Mannschaft. Das geht normalerweise an Spielern nicht spurlos vorüber und ich bin gespannt, wie diese Konstellation auf Sicht erfolgsbringend funktionieren soll.
Ich dachte immer, dass Erik ten Hag früher oder später, er war ja schon in München, aber ich dachte, dass er ein potenzieller Trainer für den FC Bayern München wäre. Ist er das aus deiner Sicht immer noch? War er es jemals? Wie wäre da deine Einschätzung?
Im Jahr 1, ja. Ich war sehr angetan von dem, was er in der Vorsaison geliefert hat. Er hat diese Mannschaft sehr pragmatisch übernommen, hat geschaut, welche Spielertypen er benötigt, um dieses ganze Konstrukt zu stabilisieren. Und da waren Spieler wie Marcel Sabitzer zu nennen und auch andere, die Mentalität in diese Mannschaft gebracht haben, ohne dass sie jetzt vielleicht die absoluten Glanzspieler waren. Aber im Sommer hatte ich den Eindruck, dass Ten Hag sich dann durch die Erfolge, die er in seiner ersten Saison mit Manchester United gefeiert hat, ein bisschen verlor. Er hat aus meiner Sicht zu sehr versucht, diese erfolgreiche Ajax-Amsterdam-Mannschaft von 1 nachzubauen. Das siehst du zum Beispiel an Transfers wie Anthony. Und von diesen Dribbelkünstlern vorne, da hat er etliche in seiner Mannschaft, aber er hat keine richtige Widerstandsfähigkeit. Wer setzt sich an den schlechten Tagen durch? Wer hat auch eine Konstanz in seinen Leistungen? Und da hat er aus meiner Sicht auf die falschen Spieler gesetzt, keine gute Transferpolitik gehabt. Manchester United hat ja unglaubliches Geld ausgegeben unter seiner Leitung, fast eine knappe 500 Millionen Euro. Da darfst du dann schon ein bisschen mehr erwarten. Und da ist er auf der einen Seite Opfer der schlechten Clubstrukturen geworden, aber auf der anderen Seite ist er auch da voll mit drin, mit den Entscheidungen, die er getroffen hat. Und ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, als er damals übernommen hat, dass er dort nicht klare Anforderungen auch an den Club gestellt hat, wie der sich irgendwo zu strukturieren hat. Er hat einfach gedacht, dass er mit seiner Trainerexpertise das schon hinbekommen würde und lag da aus meiner Sicht jetzt über Strecke gesehen genauso falsch wie einige seiner Vorgänger. Und ob er sich jetzt aus dieser Situation nochmal befreien kann, das hängt jetzt einfach nur in den Händen von Ineos. Trauen die ihm das zu? Und wenn sie es ihm zutrauen, sind sie dann in der Lage, Ten Hag die Spieler zu bieten, aus denen er dann was machen kann. Weil die, die jetzt unter seiner Leitung bisher geholt worden sind, die werden ihn nicht zur Meisterschaft führen.
Immer auf den Punkt. Großartig. Egal, welche Frage man stellt. Sven heißt, Ladies and Gents, in London. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Sven. Ich werde wieder lästig werden. Du ahnst es. Aber es ist jedes Mal eine Freude. Was soll ich dir sagen? Big Show 642. Kurze Pause. Dann geht's weiter mit Michael Körner. Warum auch nicht?